herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Als Kind war für sie im Grunde schon klar, wohin die Reise geht. Mutter, Vater, Stiefmutter, Stiefvater, die ganze Familie war im Schauspielberuf. Ihr herausragendes Talent, aber auch ihre außergewöhnlich intensive Vorbereitung auf ihre Rollen haben ihr viel Erfolg und viele Preise beschert. Heute hat sie eine spannende True-Crime-Geschichte mitgebracht und vieles mehr, worüber wir sprechen müssen. Die Schauspielerin Nina Gummig zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen, Nina.
Moin.
Moin. Oh, du bist ja Neu-Hamburgerin, ne?
Richtig. Und ich hatte neulich die Situation, dass es mir zum ersten Mal, by the way, rausgerutscht ist. Ich habe viele Wochen gedacht, so, oh Gott, wie soll ich das sagen? Dann klang es irgendwann total angeschafft. Und neulich habe ich im Biomarkt gemerkt, ich sage plötzlich so Moin und denke, es ist ganz normal.
Angekommen, in Hamburg angekommen. Wir haben hier ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Wir dachten, wenn man schon hier als Neu-Hamburgerin ist, dann muss man auch Franzbrötchen essen und mögen. Oder magst du sie gar nicht?
Doch, wer mag keine Franzbrötchen?
Ja, ich finde auch Franzbrötchen. Jetzt ist natürlich das Problem, wir müssen ja noch reden. Ja. Aber wir können ja während der Beiträge...
Ich stelle jetzt erstmal so ganz charmant zur Seite.
Ja. Hast du denn eine Weile gebraucht, dich hier einzugewöhnen? Von wo bist du noch mal hier
hingezogen? Ja, ich war in Potsdam und mein Freund lebt in Hamburg. Der hat schon zwei Kinder und die sind hier. Und es war irgendwie keine Frage, dass er hier bleiben wird. Und ich dachte erst, es ist cool, vielleicht zwei Leben zu haben, weil ich mich sehr zu Hause und wohlgefühlt habe in Potsdam. Und sobald mein Kind kam, war das gar nicht mehr cool, sondern einfach nur anstrengend und doof, getrennt zu sein. Und dann hatten wir noch mal eine Phase, da war er in Bonn am Theater, da war ich so halb noch im Wochenbett. Wir sind ja ein reisendes Volk, ne, als Schauspieler. Und dann bin ich irgendwie im Dezember hier aus dem Zug gestiegen und habe die Stadt gesehen und dachte so, jetzt bin ich zu Hause und jetzt gefällt es mir immer, immer, immer besser. Ich weiß gar nicht, wie ich es irgendwie doof finden konnte vorher.
Ja, ist ja auch eine tolle Stadt und vor allen Dingen bei diesem Wetter jetzt. Ne? Bei diesem
und die Leute sind so freundlich. Also ich habe selten so freundliche Leute erlebt. Die Leute sehen, gerade wenn du ein Kind hast, die machen mir den Platz frei im Bus, die halten Türen auf, die fragen, suchen sie was, kann ich ihnen was abnehmen? Das kenne ich so aus unserem schönen Osten noch nicht so. Oder auch neulich ist ein Bus irgendwie auf der Straße stehen geblieben, hat die Türen noch mal aufgemacht, weil er gesehen hat, ich komme angerannt. Da fahren die in Leipzig weiter, wenn man an die Scheibe klopft. So. Das ist ein kleiner Unterschied.
So, die ebenfalls tolle Nina Gummig ist zu Gast auf dem Roten Sofa. Annika Röhr stellt sie Ihnen näher vor.
Ihre Rollen, stark und authentisch.
Ich gehöre dir.
Ob aktuell als Ermittlerin.
Jens, ich glaube, er war's. Er war selber, der hat seine Frau umgebracht.
Oder ganz anders in einer extremen Situation. Überzeugend getroffen als Alice Schwarzer.
Ihre Arbeitsproben lesen sich überraschend vielversprechend.
Warum überraschend?
Genau, denn sie steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera.
Können Sie ja gerne meine Mutti fragen.
Die Mutti, ebenfalls Schauspielerin, unterstützt diesen Weg.
Wie ging es da weiter?
Auf jeden Fall vielseitig und mit Preisen gekrönt.
Sandra, ich habe sogar ein Zertifikat.
Heute Top-Schauspielerin, die ihre Figuren lebt.
Hier sind Sie falsch.
Nee, hier bin ich richtig. Goldrichtig.
Goldrichtig auch bei uns Nina Gummig.
Wirklich faszinierend, also für mich faszinierend immer, zu sehen,
was schon alles lief. Ne?
Ja, und wie viele Facetten du doch hast. Ist es für dich manchmal selbst so, dass du denkst, huch, das habe ich auch?
Ja, gemacht? Ja, ja, total. Ja? Vor allem, weil es jetzt auch durch meine Geburt irgendwie nochmal so einen inneren Cut gibt von so einer Art Rückschau, weil mein Leben schon damit nochmal wie neu begonnen hat. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht
durch
auch.
Durch das Kind doch auf jeden Fall auch.
Ja. Und deswegen ist es nochmal mehr, das war und das war und das war auch noch so, weil ich habe auch viele Jahre lang, glaube ich, sehr, sehr schnell gelebt, einfach sehr, sehr, sehr viel erlebt, sehr viel gearbeitet. Und in so Extremsituationen kriegt man ja manchmal gar nicht alles mit, was man macht.
Ja, das stimmt, man funktioniert dann einfach. Genau. Ne? Morgen und übermorgen sind ja Nina Gummig Festspiele im ersten deutschen Fernsehen. Ja. Mord auf dem Inka-Pfad. Morgen laufen die ersten beiden Folgen, übermorgen die zweiten beiden. Es ist eine wahre Geschichte, ein Mord, der in Südamerika passiert ist, 1997. Wie nah ist diese Verfilmung dran an dem wahren Fall?
Sehr nah. Also ich habe 162 Seiten Gerichtsurteil gelesen, wo wirklich alles gesammelt wird, was rausgefunden wurde. Das schaffst du natürlich nicht. Da bräuchtest du irgendwie vielleicht 16 Filme darüber, alles da reinzufädeln. Aber Also der Regisseurin Nina Wolfram, würde ich sagen, war das auch, um das Opfer zu ehren, sehr, sehr wichtig, sehr nah dran zu sein. Und dem haben wir irgendwie versucht, gerecht zu werden.
Das ganze Gerichtsurteil gelesen, das ist doch das eine spezielle so Sprache auch.
Ja, das dachte ich auch. Ich dachte so, da gucke ich jetzt einmal rein, aber spätestens, wenn ich 18 Mal Paragraph 29 lese und nichts mehr verstehe, höre ich auf. Aber ich habe alles verstanden. Es ist wie ein eigener, wie ein eigenes Drehbuch gewesen tatsächlich. Es war höchst aufregend.
Ja, verrückt. Und die Geschichte, kurz bevor wir reingucken, also eine Touristin war mit ihrem Freund,
Mann,
mit ihrem Mann unterwegs auf diesem...
Genau, wie so eine Art Flitterwochen war das sozusagen,
ja,
im Original, also auf dem Inka-Pfad, auf einer Wanderung und kommt dort ums Leben und er erzählt sozusagen der Polizei dort, dass ein Räuber gekommen wäre nachts und sie nach Geld gefragt hätte und ihr dann in den Kopf geschossen hat.
Und du bist die Kommissarin, die traut dem Braten nicht. Wir gucken mal kurz rein, sehr spannend.
Wir sind gelaufen, bis es dunkel wurde. Dann haben wir unser Zelt neben dem Weg aufgebaut. Wir sind von einem Geräusch aufgewacht. Jemand hat den Reißverschluss vom Zelt geöffnet. Dann plötzlich der Schuss.
Der Täter. Können Sie ihn beschreiben?
Kurze dunkle Haare, Schnäuzer, ein lieber Fleck im Gesicht.
Sag mal, spürst du nicht, dass er lügt? Die ganze Art, alles, da stimmt was nicht. Ich glaube, er war's.
Was?
Er war selber, der hat seine Frau umgebracht.
Ich habe Ursula nicht erschossen. Ich habe sie gelebt.
Wenn wir in 4 Monaten nichts gegen ihn in der Hand haben, müssen wir laufen lassen.
Wir müssen vor Ort eine Tatrekonstruktion durchführen. Alle dahin. Kriminaltechnik, Forensik, das ganze Team.
Das ist schon, ich finde schon dieser
die Musik ist
ja sehr spooky. Ist das für dich, du bist ja nun bekannt dafür, dass du dich immer sehr gut vorbereitest, aber wenn du weißt, dass alles genauso passiert, macht es das noch mal spannender als Arbeit für dich?
Spannender auf jeden Fall. Es ist natürlich trotzdem nichts jetzt im Vergleich zu Alice oder so, wo ich jetzt auch so von der ganzen Welt oder dem ganzen Land beobachtet werde, ob ich sie jetzt genau treffe oder nicht, weil es natürlich meine Rolle gab es zwar, aber die kennt niemand und sie wollte auch mit unserem Projekt nicht so viel zu tun haben, deswegen gab es jetzt nicht den Druck, nachzumachen. Aber es hat einen anderen Grusel, weil man wirklich natürlich auch manchmal abends nach dem Dreh im Bett liegt und denkt, wenn das jetzt wirklich so irgendwie ablief, dass er das dann nachts im Zelt, die hat geschlafen und dann muss er ja auch, wie hat er denn die Waffe in das Land bekommen? Und dann fängt natürlich so ein Kopfkino an, weil ja viele Fragezeichen weiterhin in dem Fall bestehen, dass es das einfach gruseliger macht und näher.
Ja, eben, also man noch mehr dann darüber nachdenkt.
Natürlich.
Auch. War es nicht so, dass die Familie der Frau auch vor Ort war, zeitweilig?
Ja, also am Ende der Dreharbeiten kamen die beiden Geschwister der Ermordeten ans Set und auch sein Anwalt war beim Abschlussfest zum Beispiel da. Das ist dann schon auch nochmal so ein Ding, ne, dass man irgendwie denkt, boah, jetzt ist es irgendwie richtig real. Und dann versucht man das natürlich auch irgendwie zu ehren oder da nicht... irgendwas zu machen, was für die komisch ist oder sowas. Ja, das ist schon besonders daran gewesen.
Und die Verhörmethoden, die hast du dir auch wieder drauf geschafft, indem du mit einer echten Ermittlerin...
Ja, da habe ich einfach gefragt, könnt ihr mir eine Ermittlerin besorgen, die ich mal befragen kann, weil wir haben eben sehr, sehr lange große Verhörszenen. Das haben wir auch eine ganze letzte Woche dieses Drehs gedreht und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, weil wirklich mal so eine Kamera 20 Minuten durchlief. Normalerweise ist immer ganz schön schnell Cut und bei diesen Verhörszenen haben wir richtig so ein Theaterfeeling mal gehabt, weil man mal so richtig ins Spielen kam und trotzdem sind das natürlich auch sehr lange Texte und sehr viel Verhörtexte und ich wollte einfach nicht, dass das langweilig wird und ich wollte auch, dass Rita Berg, so heißt meine Figur, eben 7-mal unterschiedlich da reingeht und einmal total überzeugt ist, den habe ich gleich und dann mal total aggressiv ist und dann völlig entspannt und dass man so einfach emotional auch so ein bisschen was kriegt, zu sehen kriegt.
Ich bin mir sicher, da kriegt man sehr viel. Vor allen Dingen auch tolle Bilder. Es wurde aber nicht an den Originalschauplätzen gedreht, sondern in Südafrika.
Alles in Kapstadt gedreht, genau. Und wir haben es ja auch jetzt zum Schluss noch mal gesehen mit der Musik, irgendwie die tollen Berge. Das ist wirklich auch was Besonderes, was man jetzt nicht in jedem Krimi so zu sehen kriegt, finde ich.
Also auf jeden Fall ansehen, Mord auf dem Inka-Pfad. Es ist ja so, True Crime ist ja wahnsinnig beliebt im Moment, ob als Film oder als Podcast. Einer der erfolgreichsten ist der Podcast Zeitverbrechen. Ins Leben gerufen wurde der von Sabine Rückert, der wohl bekanntesten Kriminalreporterin Deutschlands. In den bisher mehr als 290 Podcast-Folgen stellen Zeitreporter spektakuläre oder außergewöhnliche Kriminalfälle vor. Jetzt hat Sabine Rückert die Leitung an ihre Kollegin Anne Kunze abgegeben. ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Reporterin der Zeit. Und Katrin Brinkmann stellt Ihnen jetzt die neue Chefin mal vor.
Anne Kunze, Reporterin der Zeit. Für die Wochenzeitung deckt sie seit mehr als 10 Jahren systemische Missstände in der Wirtschaft auf. Ihre Themen? Ausbeutung und Korruption. Nun auch als neue Chefin des Podcasts Zeitverbrechen.
Wenn man recherchiert und wenn man gegen Widerstände recherchiert, dann ist es wichtig, hartnäckig zu bleiben. Das erfordert eine lange und eine tiefe Einlassung.
Gerade abgeschlossen, Anne Kunzes Recherche zu einem Missbrauchsfall im Trainingslager der Handballjugend des HSVH, der sich im August 2023 zugetragen haben soll. Nach Erscheinen des Artikels bereitet sie das Thema nun auch für den Podcast auf.
Und zwar geht es darum, dass ein Junge von anderen Kindern vergewaltigt worden sein soll. Man muss dazu sagen, es gibt kein gerichtsfestes Urteil, weil die Beteiligten minderjährig sind. Also auch die mutmaßlichen Täter sind minderjährig. Es gibt aber niemanden, der tatsächlich zweifelt an dem, was ich dazu getragen haben soll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kriminalpodcasts.
Wir erzählen ein bisschen, würde ich sagen, sowas wie eine Chronik einer Überforderung dieses Vereins mit den mutmaßlichen Vorfällen.
Hat das irgendwas mit dem großen Hamburger Sportverein, dem Fußballverein, den mutmaßlich die allermeisten Menschen kennen werden, zu tun?
Nein, die beiden Vereine haben nichts miteinander zu tun. Gemeint ist damit immer der HSVH, der übrigens in der Handballwelt erfolgreicher ist als der Fußballclub. Also der HSVH, er spielt in der ersten Bundesliga. Es ist also ein Elitesportverein und einer von 3 ganz großen Handballvereinen im Norden Deutschlands.
Der Verein arbeitete den Vorfall auf, zunächst intern. Eine Berichterstattung nicht erwünscht. Doch Eltern der betroffenen Kinder wandten sich an die Zeit.
Ich glaube, dass es eine ganz große Angst von Eltern berührt. Ich schicke mein Kind in ein Trainingslager mit einem sehr renommierten Verein. Das gehört mit zu dem Besten, was du deinem Kind geben kannst. Und dann passiert so etwas.
Seit 7 Jahren zählt der Podcast Zeitverbrechen zu den erfolgreichsten True-Crime-Formaten Deutschlands.
Wir reden über die nackten menschlichen Gefühle, also Hass, Eifersucht, Neid, Liebe, Rache, Missgunst. Und das ist natürlich schon so, glaube ich, dass uns alle interessiert, wie funktionieren Menschen, wie funktionieren auch diese Kipppunkte in Menschen und in Gesellschaften, also wann wird man zum Täter und zur Täterin.
Anne Kunzes Vorgängerin, die wohl bekannteste Kriminalreporterin Deutschlands, Sabine Rückert.
Sie hat die großen Prozesse verfolgt, sie hat Justizirrtümer aufgedeckt, andere hat sie verhindert. Sie hat wirklich dieses Genre der Kriminalberichterstattung nicht erst durch den Podcast, auch noch mal mit dem Podcast, aber auch schon davor noch mal wirklich geprägt in Deutschland. Und
sie hat das Zeitverbrechen-Team geht in diesem Jahr auf große Live-Tour in vielen Städten Deutschlands.
Es ist natürlich ungewohnt für uns als investigative Journalisten, plötzlich auf einer Bühne zu stehen. Aber im Grunde machen wir da nichts anderes als sonst. Wir erzählen von unserem Journalismus. Die Substanz bleibt gleich und die Substanz ist die Recherche.
Anne Kunze arbeitet schon an einem neuen Fall, eine Gewalttat mit Todesfolge. Auch das wieder ein spannendes Podcast-Thema.
Nina Gummich, hörst du True Crime? Bist du Fan von sowas?
Ja, ich habe das auch schon gehört und ich habe aber auch lange den Michael Zokos Podcast gehört, der Rechtsmediziner.
Ja, ja.
Thema.
Logischerweise, ich meine, du spielst ja auch diese Rechtsmedizinerin.
Ja, ich war ja auch bei ihm zur Obduktion.
Ach, also okay, das musst du nachher nochmal erzählen. Ja. Aber ich finde, Obduktion und dieser schöne Strand, das passt
jetzt nicht zusammen.
Thematisch nicht zusammen.
Ja.
Wir sind hier in Övelgönne, also jeder, der Hamburg liebt, kennt das natürlich.
Ja.
Ist das einer deiner Lieblingsorte?
Das ist mein Ort, wo ich hier runterlaufe und dann sitze ich da hinten auf der Mauer oder vorne, war auch hochschwanger, war ich auch da vorne hier drin, im Wasser.
Im Wasser?
Oder ist das nicht der Elbstrand?
Doch, das ist der Elbstrand, natürlich, hier in diese Richtung,
ja,
die Strandperle.
Da gehen die Kinder rein und ich war da auch drin.
Ja, warum nicht, ne, wenn man auf sich aufpasst. Ja. Und dann ist dein Sohn dabei und das ist auch ungefähr, so haben wir es so getroffen, womit der spielt.
Der hat noch gar nichts. Ich gebe ihm mal so einen rumliegenden Stock oder hier sowas würde ich ihm jetzt geben.
Ja.
Oder ihn da reinhalten. Oder er steckt sich Sand in den Mund oder so. Aber das wird sicherlich bald dazukommen.
Vielleicht kannst du als milde Gabe sogar irgendwas
davon was mitnehmen.
Ja. Wie hat dich das verändert? Du hast es eben schon angedeutet, das Muttersein.
Ich glaube, ich bin da immer noch mittendrin. Es verändert mich täglich. Ich habe neulich mit einer Freundin drüber geredet, dass sie auch dachte, so eine Identität zu denen, die ich schon habe, kommt dazu. Und wir sind nicht davon ausgegangen, dass eigentlich erstmal alle anderen wegfallen und vielleicht so nach und nach wiederkommen. Aber erstmal, finde ich, erfindet man sich total neu. Und was ich ganz krass fand, ist so dieses, dass ich nicht mehr so richtig vorplanen kann, sondern immer eigentlich sage am Ende des Tages, ich konnte heute etwas für mich machen. Ich habe heute mal alleine gegessen. Aber ich kann nicht sagen, ich will morgen mal so und so, sondern das Kind bestimmt halt, was geht und was nicht. Und du kannst dich dem nur hingeben.
Ja, ja, das ist auch was Wunderschönes eigentlich, diese Nichtplanbarkeit. Ne?
Das ist am nächsten, am eigentlichen Leben, glaube ich, dass ich je war.
Ja, ja.
So Hingabe ans Leben kann man üben. So richtig. Ja.
Schön, schöne Formulierung. Und hast du, denkt man dann, auch wenn das Kind so klein ist, schon mal drüber nach, was könnte aus ihm werden? Oder da ist wahrscheinlich auch überhaupt keine Zeit, weil man so im Moment dann lebt. Ne?
Ja, also meine Agentin hat gesagt, als sie ihn das erste Mal gesehen hat, sie sieht schon Filmplakate mit seinem Namen drüber. So, sie meinte, auch wenn sie nicht mehr da ist irgendwann und er so groß ist, ich werde an sie denken. Aber ja gut, er hat nun auch wieder zwei Schauspielereltern. Ne? Das kann schon sein, aber... Nee, an sich habe ich da noch nicht drüber nachgedacht.
Das erste Wort wird wahrscheinlich Moin sein.
Das wäre extrem lustig, ja.
Und wenn du so zurückdenkst, also ich habe das ganz am Anfang schon gesagt, bei dir gab es ja eigentlich gar keine andere Option, als Schauspielerin zu werden. Bei dieser Schauspielfamilie, du warst doch 8, ne, als du das erste Mal so deine erste Rolle gespielt hast. Hast du das da schon gespürt, dass dich das irgendwie glücklich gemacht
hat? Ja, ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe noch so ein paar Ausflüge gemacht in andere Richtungen. Ich wollte Psychologin werden, ich wollte mal Eventmanagerin werden, ich wollte mal Journalistin werden. Jetzt habe ich Alice Schwarzer gespielt, war irgendwie Journalistin, jetzt coache ich Leute selber, bin irgendwie Psychologin, jetzt organisiere ich gerne Sachen und bin auch irgendwie Eventmanagerin. Also es ist alles zusammengeflossen in dem, was ich jetzt mache. Aber das waren nur so Versuche, um halt mal um nicht irgendwie fehlzuliegen. So. Aber ja. Meine Liebe zu dem Beruf ist schon sehr groß.
Aber es gibt ja auch Eltern, gerade in der Schauspielbranche, die sagen, oh, bloß nicht, so unsicher und so auffühlend, alles auch emotional. Das Kind soll das nicht
aber
machen.
Wie war
das
bei dir? Ich weiß. Ja, ich denke dann immer, also ich habe selber schon darüber nachgedacht, ich wurde es auch schon gefragt, ob ich das meinem Kind sagen würde. Und dann denke ich aber, dann bin ich doch selber im falschen Beruf, wenn ich das so sehe.
Stimmt.
Also, oder komm mit irgendwas nicht klar, was ich mal regeln müsste. Weil ich würde keinen Beruf machen wollen, von dem ich sage, um Gottes Willen, weil das klingt ja, als wäre es mein schlimmes Schicksal gewesen, was ich mir nicht selber ausgesucht habe, dass ich jetzt hier gelandet bin. Und das empfinde ich gar nicht so. Also ich denke, es ist der schönste Beruf der Welt und es kann der schlimmste Beruf der Welt sein. Aber genau mit diesen Seiten, die nicht so schön sind, bin ich ja auch sehr gut am Arbeiten und komme sehr gut klar und könnte das sehr gut vermitteln. Und deswegen würde ich ihm das nie so sagen.
Ja. Deine Eltern haben das ja gefördert, aber ich glaube, die haben doch auch an Bedingungen geknüpft. Du solltest gut in der Schule sein.
Ja, und sie haben auch sehr auf mich aufgepasst. Und ich bin nicht abends mit zu den Partys mit den anderen Jugendlichen, sondern saß mit Tee im Hotelzimmer und habe sie gehasst dafür. Und im Nachhinein bin ich ihnen aber sehr dankbar, weil ich irgendwie nicht abgedriftet bin und weil ich auch nicht, sage ich mal, so ein verkommener Kinderstar geworden bin, der jetzt irgendwie uninteressant ist, weil meine Zeit war einmal. Das ist irgendwie schön, jetzt so seit 25 Jahren dabei zu sein und das Gefühl zu haben, auf eine Art und Weise manchmal immer noch ein Geheimtipp zu sein für Leute, ist auch was ich irgendwie gut geschafft habe. Und das war auch mit deren Mithilfe, dass sie mich nicht so verbraten haben.
Ja, ja, ne, das ist auch viel wert. Aber Geheimtipp, naja, also für dich.
Ja, gut.
Also so oft wie du tolle Rollen spielst und Preise bekommen hast, würde ich jetzt sagen,
aber du, in der Branche bin ich das manchmal noch so. Mich kennen jetzt nicht alle. Und ich bin auch immer noch so bekannt, mich sprechen schon sehr viele Leute an. Gerade in Hamburg sitzen, glaube ich, viele Leute, die mich sehr gut kennen. Aber ich werde oft angesprochen mit, wir kennen uns doch. Und bin nicht so schnell einzuordnen, das meine ich vielleicht.
Ja, 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 das kann natürlich sein, weil du auch so wandelbar bist. Anderes Thema, wenn es bei Film und Fernsehen brenzlig wird und es zum Beispiel zu einem Unfall kommt, einer OP oder einem Herzinfarkt, dann soll das ja möglichst alles echt aussehen. Dafür gibt es an vielen Sets medizinische Fachberater. Genau so jemanden hat Dorothea Foscherau einen Tag lang begleitet.
Wir drehen.
Der echten Jasmin, die Mutter von dem Jungen, der gerade eingeliefert wurde, Frau Hoffmeister, die müsste gleich kommen.
Am Set von Notruf Hafenkante. Heute wird im Krankenhaus gedreht. Und das geht nicht ohne ihn. Dirk Dautzenberg, Notfallsanitäter und medizinischer Berater der Filmcrew.
Gibt's mal einmal die Infusion?
Um die 80 Seiten Drehbuch stecken in einer Folge. Und die werden besprochen, bevor die erste Klappe fällt. Das spart beim Dreh Zeit und damit auch Geld.
Was ist ein Pulsoximeter?
Mit dem Pulsoximeter können wir die Sauerstoffsättigung im Blut messen. Das ist ein kleines Gerät.
Okay. Zeig's mir dann. Ne? Mhm.
Dirk Tautzenberg achtet auf richtige Formulierungen und berät das Team, welche Requisiten gebraucht und wie bestimmte Szenen gefilmt werden sollen.
Genau, dann kommt der Rettungsdienst, ja. Versorgen sie ein bisschen und da kriegt sie Vollversorgung, Zugang, Monitor, Blutdruck.
Da können wir Probleme besprechen, die da auf uns zukommen. Und weil wir natürlich nicht immer eins zu eins, wie mit einem Tubus zum Beispiel, der eingeführt wird, das zeigen wir natürlich nicht original. So, und dann reden wir schon mal drüber, wie wir das filmisch umsetzen können.
Zurück am Set. Gleich wird ein Herzmonitoring gebraucht. Dirk Dautzenberg stellt den Bildschirm ein. In der Szene soll Gerrit Kling alias Dr. Jasmin Jonas einen Patienten reanimieren. Bevor es soweit ist, bekommt sie noch ein schnelles Auffrischungscoaching.
Das war schnell.
Ja, 100 bis 120 Mal. Versucht die gerade zu halten. 1, 2, 3 und 3.
Wir müssen natürlich auch immer genau noch mal fachmännisch drauf gucken lassen, was wir da genau tun, damit nicht die Zuschauer oder auch Fachpersonal hinterher sagen, die spinnen doch, so gut das nie gemacht, so ist das totaler Blödsinn. Also wir wollen schon so realistisch wie möglich an dem normalen Krankenhausgeschehen sein.
Alle weg vom Patienten, Schock.
Jetzt kommt's drauf an. Dirk Dautzenberg fiebert mit.
28, 29.
Auch das ist sein Job. Während des Drehens zu überprüfen, ob alles sitzt und im Zweifel einzugreifen und Ansprechpartner für Medizinfragen zu sein.
Einmal bebeutelt, zweimal bebeutelt.
Bleibt das, nur das dann auf dem Gesicht oder kommt das dann wieder?
Wenn du beatmest,
kannst du wieder runternehmen.
Okay. Nimmst es runter, genau. Und beim Beatmen selber hast du es natürlich drauf, ne?
Der Hamburger stellt Requisiten, Rettungswagen und medizinisches Fachpersonal wahlweise als Komparsen oder Rettungskräfte, zum Beispiel bei Stunts. Bevor er sich bei Film und Fernsehen selbstständig machte, arbeitete er mehr als 25 Jahre lang als Notfallsanitäter. Mittlerweile buchen ihn alle. Vom Tatort übers Großstadtrevier bis hin zu die Discounter oder Babylon Berlin.
Ich hätte jetzt auch im Krankenhaus sein können, da habe ich aber meinen geregelten Ablauf. Und hier ist immer vom neuen jeden Tag was anderes. Man kann seine Kreativität mit reinbringen. Und wenn man nachher das Endprodukt sieht, denke schon, kann man sich auf die Schulter klopfen. Will ich immer wieder so machen. Immer.
Der Drehtag geht zu Ende. Für heute hat Dirk Dautzenberg alle verarztet. Nur ob der Patient überlebt. Das entscheiden andere.
Ja, das ist dir ja auch immer sehr wichtig, ne? Dass
die Patienten überleben?
Ja, dass die Patienten überleben.
Das ist alles stimmt.
Bei der Rechtsmedizin geht es ja nicht, hier sind sie ja schon tot. Aber ja, ich meine, wenn.
Das ist alles stimmt, was man erzählt.
Genau,
ja, auf jeden Fall. Und die sind sehr wichtig, diese Berater. Aber man hat auch sehr lustige Situationen mit ihnen. Wir hatten zum Beispiel mal in Prag bei Charité einen Arzt, der ist immer eingeschlafen auf dem Flur und immer, wenn wir ihn brauchten, mussten wir ihn aufwecken. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wo taste ich denn dass die Lymphknoten, ob die angeschwollen sind oder sowas. Und dann war wahnsinnig langsam und du musst ja bei so einem Set, du musst ja richtig Meter machen. Ne? Und dann darf ich mal deinen Arm nehmen. Er kam dann immer und hat gesagt, zum Beispiel, hier nicht. Und hat den ganzen Arm sich hochgearbeitet, bis er mir gesagt hat, wo er denn tastet. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich einfach eine schnelle Antwort brauchte und... Ja.
Du hast ja eben schon erzählt, für deine Rolle als Theresa Wolf, als Rechtsmedizinerin, werden ja auch viele kennen. Da hast du dir unter anderem bei Michael Zockers Rat geholt, der auch schon übrigens häufig hier war. Ja. Was dabei rausgekommen ist, da gucken wir mal kurz rein.
Was ist los mit dieser Frau? Sie ist direkt in die Schusslinie gesprungen.
Ich habe euch gesagt, dass die anders ist.
Ach so. Wir lösen jetzt den Fall. Also, oder wollen Sie nicht wissen, was mit Ihrer Frau passiert ist? Was denken Sie, warum sie tot ist?
Ja, was soll denn jetzt die Frage? Amy hat sich umgebracht.
Nein, das ist nicht klar.
Haben Sie ein Alibi für gestern Nacht?
Warum?
Weil er denkt, dass Sie sie umgebracht haben.
Ich
Gestern Abend war ich arbeiten. Container anladen.
Gibt's dafür Zeugen?
Herr Zeidler, das ist Polizeiarbeit. Also, Sie haben uns unterbrochen, da waren wir gerade dabei festzustellen, ob es sein könnte, dass Emilia vor der Tat nackt war und postmortem angezogen wurde.
Ist doch Schwachsinn.
Gab's jemand anderen?
Nein, nein, nein!
Boah, da möchte ich mir auch gerne noch weiter zugucken. Ich finde, was er eben sagte in der Rolle, ich habe euch doch gesagt, dass die anders ist. Das trifft es eigentlich. Ne? Und das trifft es bei vielen deiner Rollen, finde ich, trifft es zu. Anders. Einfach das Wort anders.
Cool. Das ist doch nicht schlecht.
Diese Obduktion, von die du eben schon kurz erwähnt hast, du hast ja wirklich bei einer echten Obduktion dabei. Wie hast du das empfunden? Das stelle ich mir sehr gruselig vor.
Habe ich mir auch so vorgestellt. Und es war aber ein sehr erbauendes Erlebnis für mich, weil ich sehr Angst hatte, da in Ohnmacht zu fallen, weil ich als Jugendliche oft umgefallen bin in Krankenhäusern und irgendwie Angst hatte davor und habe auch den größten Freund und breitesten, den ich hatte, irgendwie mitgenommen, um mich erstmal hinter ihm zu klemmen. Und dadurch, dass aber die Rechtsmediziner selber so wahnsinnig normal damit umgehen und wer schon mal einen toten Körper gesehen hat, weiß auch, dass da wirklich nichts mehr ist und dass das irgendwie eine Hülle ist, die da übrig bleibt und alles Lebendige irgendwo hingeflattert ist, weiß, dass das viel ungruseliger ist, als man denkt. Und letztendlich war das echt eine mutige Erfahrung für mich, das durchzuziehen. Ich bin auch da in den Raum, wo die ganzen Säcke liegen und wo es sehr stark riecht. Dann bin ich noch, wo die Studenten 20 nebeneinander irgendwie ausnehmen. Und das war schon heftig, aber ja, auch eins der, neben meiner Geburt, glaube ich, eins der bedeutendsten Ereignisse so meines Lebens. Mhm.
Diese Rolle, für die du auch sehr gefeiert wurdest und durch die dich ja auch in den letzten Jahren noch viel mehr Leute kennengelernt haben, war ja Alice. Also du hast ja Alice Schwarzer gespielt. Das ist ja wieder dann doch was ganz anderes an Vorbereitung, als wenn du dich jetzt auf so ein Fach, so was Fachliches, du musstest ja in diesen Menschen reinschlüpfen. Wie geht das? Wie hast du dir das selbst angeeignet oder gibt es da auch Technik?
Naja, also erstmal bin ich eine totale Beobachterin. Also ich habe sie einfach wirklich Tage, wochenlang beobachtet. Ich habe mir kleine Gesten, also uns machen ja so Kleinigkeiten aus, ne? Wie du dir die Haarsträhne zurückstreichst oder wie sie eben den Mund bewegt. Und sie hat einen sehr, also wie sie die Hände formt und sowas. Und das sind einfach die kleinen Dinge, die uns besonders machen. Und ich bin schon immer jemand, ich habe schon immer jemandem total schnell nach einem Gespräch gesagt, fällt dir eigentlich auf, dass du immer das und das machst? Und derjenige, hä? Das hat noch nie jemand gesagt. Und darüber habe ich aber erstmal gemerkt, dass das offensichtlich was Besonderes ist, dass ich das beobachte. Ich dachte, das ist ganz normal, jeder sieht das die ganze Zeit. Ich liebe das, so durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, das war eine Sache zum Beispiel, die mir sehr geholfen hat dabei, zu erarbeiten.
Also ich habe es ja gesehen und ich finde wirklich, das ist so krass beeindruckend, wie du Alice Schwarzer gespielt hast. Also man hat sie vor sich, wovon sie sich jetzt überzeugen können, falls sie es noch nicht gesehen haben.
Hilfst du mal beim Spülen?
Ich muss gleich los.
Ich habe auch noch Termine, aber irgendjemand muss das hier auch machen, oder?
Ich bin nicht Bruno.
Was? Was soll denn das jetzt heißen?
Ich habe andere Dinge zu tun, als die Treusorge der Hausfrau zu spielen. Du solltest dir mal eine Auszeit nehmen.
Ach, von denn?
Die Angriffe, die setzen dir zu, das ist normal. Andere Menschen würden daran zerbrechen. Vielleicht können wir heute Abend mal tanzen?
Hallo Leute, ich muss noch einmal in Gramnitzer treffen nachher.
Was willst du denn schon wieder mit irgendwelchen Herausgebern? Warum ruhst du dich nicht mal aus?
Also wirklich so verrückt. Hast du eine Weile gebraucht, bis du die Alice dann wieder abgewöhnt hattest? Oder geht das so auf Knopfdruck?
Ja, das war, also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt irgendwie, oh, mich verfolgt die Rolle, ja. Aber ich im Spielen, also ich habe danach einen Theresa Wolf Teil gemacht und plötzlich gemerkt, oh nein, da bin ich nicht so schnell losgeworden, weil es irgendwie im Spielen so drin war, ne? So eine bestimmte Gestik oder so. Das hat meine Maskenbildnerin, die ich zu jedem Film immer versuche mitzunehmen, die hat das natürlich sofort gesehen und gut, wir haben drüber gelacht und irgendwann beim nächsten Teil hatte ich sie auch wieder los. Aber wer genau hinguckt, es gibt einen Theresa Wolf-Teil, da ist ein bisschen Alice dabei.
Aber wenn du schon hier bist, soll natürlich die echte Alice auch noch mal zu Wort kommen. Das ist ja auch ein Anliegen. Bitte schön.
Hallo Nina, ich sitze in meinem Garten, den du so gut kennst. Und du fehlst mir. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben? Da hatten die Dreharbeiten schon angefangen. Und ich habe dich zum Italiener eingeladen in Köln. Und dann habe ich natürlich sofort gemerkt, dass du dabei bist, mich auszuspionieren. Jede Geste. Und das ist ja dann auch in dem Film gelandet, bis in die kleinsten Bewegungen. Du bist richtig in mich reingekrochen. Also du hast mich im Innersten erfasst. Und das finde ich natürlich großartig. Ich habe den Film jüngst wieder gesehen, war noch mehr beeindruckt als beim ersten Mal, auch von deinem Spiel. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, das bin doch ich. Wirklich, ich war völlig irritiert. Du bist eben eine großartige Schauspielerin.
Schön.
Also ein schöneres Kompliment kann man eigentlich gar nicht kriegen, ne?
Ja, ja. Ja, ich glaube, dass ich auch mit sehr viel Empathie und Nähe das erfasse. Und es gibt tatsächlich einen Roman, das ist ein Briefwechsel zwischen Alice und ihrer Freundin Barbara.
Ja.
Und da geht es um ihre Kindheit und Jugend. Die sind nämlich schon sehr, sehr lange befreundet. Und das war komischerweise das Buch, wo ich am meisten rausgezogen habe, weil man da wirklich mal so eine ganz emotionale Seite auch von ihr sieht. Und die habe ich mit der Schreibmaschine, habe ich da so Sätze abgetippt, die ich mir dann einzeln über die Szenen geklebt habe auch, die halt etwas beschreiben, wo ich denke, ah, das kann ich greifen. Als jetzt weiß ich genau, wie sie sich, glaube ich, gefühlt hat oder was sie eben für ein Mensch ist. Und ja.
Und würdest du sagen, also es hört sich ja nun auch gerade bei Alice Schwarzer so an, sie hat ja gesagt, du kennst den Garten gut. Also ja. Dass aus dieser Rolle sich dann eine wahre Freundschaft zwischen euch
entwickelt. Das ist eine unglaublich aufregende Frau, die mich extrem herausgefordert hat, damals und auch jetzt noch, die auch mit ihrer Frau zusammen mich immer wieder auf Prüfstand stellt und sagt, so, wie ist das jetzt mit dem Mann und läuft das gleichberechtigt bei euch? Und jetzt erzähl mal irgendwie, wieso bist du jetzt zu ihm in die Stadt gegangen und sowas? Wieso ist er nicht zu dir? Also, und das ist aber cool, ich liebe das. Ich muss, sie fordert mich total heraus, ganz klar zu sein, total zu wissen, was ich tue. Und das ist eine wichtige Stimme für mich in meinem Leben.
Ja, ja. Und nicht nur für dich, ich glaube, ja. Für sehr, sehr viele Frauen. Ja. Das ist eine wichtige Stimme, immer noch. Was zieh ich an? Wer fragt sich das nicht gelegentlich oder auch sehr oft, ich zum Beispiel. Vor allem, wenn es um wichtige berufliche Termine geht. Kleidung ist ja nicht nur oft für den ersten Eindruck wichtig, sie kann auch dazu beitragen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und genau darum geht es nämlich der Stylistin Ines Tömel. Sophia Münder hat sie getroffen.
Ja, hey, cool, was hast du denn alles mitgebracht heute? Zeig mal.
Ines Tömel möchte wissen, wo das Problem liegt.
Auch immer auf Social Media auch immer meine Bluse an. Wieso hast du dich da
für diesen Christine Arp wünscht sich mehr Pep in ihrer Garderobe für ihre Auftritte als Doc Arp im Netz und auf der Bühne. Heute bittet sie Stylistin Ines Tömel um Rat.
Klassisch hanseatisch. Eine ne blaue Hose mit irgendwie einem kleinen Gürtel, ein bisschen Sneaker und ja. Ja, so ist es jetzt.
Ja, ist ein bisschen wie eine Uniform, ne? Dieses Schwarz-Weiß. Da würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Farbe spielen.
Ines Tömel ist Stylistin. Sie möchte Frauen durch Mode bestärken, empowern.
Ja, ich unterstütze Frauen als Stylistin in ihrer optischen Präsenz. Vor allem sind es Frauen ja, aus der Wirtschaft, aus der Politik, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Denen helfe ich einfach mit oder durch Kleidung besser noch zu wirken, in die Sichtbarkeit zu kommen und sich letztendlich aber auch 100% in ihrer Haut wohlzufühlen.
Christine Arp ist Zahnärztin, informiert über Mundgesundheit und Longevity und erreicht damit Tausende.
Und ich habe noch eine persönliche Geschichte. Ich habe Brustkrebs gehabt und das als Unternehmerin in einem 1:1-Business und habe einfach als Mediziner extrem viel gelernt, sehr viel recherchiert, aber auch als Unternehmerin und als Frau. Und das darf ich auch nach draußen bringen, um zu zeigen, wir überleben. Und wir überleben sehr gut und wir gehen stärker aus allen Krisen heraus, als wir jemals reingegangen sind.
Schmeiß dich doch mal in die Zauberkugel sozusagen und dann schauen wir mal, wie das aussieht.
Mach ich.
Klassisch. Ihr bisheriger Stil.
Ich kann am Ende nur eine Zeitung aufschlagen und mich inspirieren lassen oder habe meine Tochter, die mich influenzt, aber ich brauche jemanden, der einfach strukturiert sagt, so pass auf, was hast du, was willst du und ich stelle dir was zusammen und wir probieren es aus.
Mit dem neuen Styling sollen die Frauen sich aber nicht verkleidet fühlen. Deshalb versucht Ines in einem Vorgespräch und mit einem Kleiderschrank-Check herauszufinden, wie die Ratsuchenden ticken.
Kleidung ist wie eine zweite Haut. Das ist halt super wichtig, dass man sich jetzt nicht in irgendwas reinpresst, sondern es muss halt wirklich zu einem passen. Und ich möchte einfach, dass man schon direkt sieht, hey, wow, das ist Doc Arp und die hat eine tolle Message.
habe ich mich schon ein bisschen dran orientiert, dass wir jetzt nicht zu knallig werden und das jetzt nicht zu bunt wird, weil ich glaube, das braucht es gar nicht. Dann würde ich halt eher lieber mit einem schönen T-Shirt drunter mit Farbe arbeiten. Das bringt dich halt auch wieder toll zum Leuchten.
Als Zahler stehe ich auf einer Bühne und wenn dann überall auf mir quasi eine Fashion Row draufsteht, ist das auch einfach, das bin nicht ich und das ist auch eine falsche Message, weil es geht um Gesundheit, Medizin und nicht um, ich bin jetzt kein Modeblogger.
Ines präsentiert Christine ihr neues Styling-Konzept.
Klare Schnitte, knallige Farben und nicht in Bonbon-Pink oder Neon dazustehen und trotzdem zu wissen, okay, das ist wirklich eine Farbe, die mir gut steht, ohne dass ich jetzt aussehe wie eine Signalboje mitten in der Elbe.
Auftritte im Netz oder auf der Bühne. Christine Arp fühlt sich durch ihren neuen Look gestärkt.
Ja, Klamotten sind wichtig. Wie ist das bei dir? Also zum Beispiel, dass du
meine Stylistin heißt auch Ines. Ines Kindel.
Ah, ist aber eine andere.
Ja, und die hat mich jetzt auch für jede Talkshow, in der ich jetzt war, hier gekleidet.
Okay, und dann ziehst du das dann widerspruchslos an, was sie sagt?
Ja, ich kann genauso dazu, also sie hat eine große Auswahl und dann sage ich, kann ich mal als erstes das und das und dann gucken wir uns das zusammen an und finden immer was Schönes. Ich liebe das, ich möchte mir darüber selber keine große Platte machen und habe auch gerade natürlich eh nicht die Zeit dafür und bin meistens in Jogginghose unterwegs und bekotzt und bekleckert und irgendwas. Aber deswegen ist es total schön, dass das jemand für mich macht.
Daran kann ich mich noch erinnern. Ich bin aus dem Bademantel einfach nicht mehr rausgekommen, ganz am Anfang beim ersten Kind. Ich immer nur Bademantel, nichts anderes.
Ja, ich habe irgendwann so angefangen, so Tagebuch zu schreiben, weil man, glaube ich, auch viele Sachen vergisst. Ja. Da steht auch einmal drin, ich habe nur eine Socke an, bin bekotzt und habe so und so lange jetzt die Haare nicht mehr gewaschen. Und so, ja, Wochenbett halt. Ne?
Sehr, sehr, sehr wichtig, das mit dem Aufschreiben, finde ich, weil das vergisst man wirklich.
Natürlich,
Zeit,
es sind zu viele Extremsituationen.
Ja. Und bei deinen Rollen, wie sehr ist da die Klamotte wichtig? Das hört man auch oft der Schauspieler sagen, ich fühle mich erst richtig in der Rolle, wenn ich die Schuhe anhabe oder wenn ich irgendwie so äußerlich auch der Rolle entspreche.
Ja, total. Genauso das Maskenbild. Ne? Und ich liebe es auch zum Beispiel, viele haben auch selber eine genaue Vorstellung, wie die Rolle auszusehen hat. Ich liebe das, dass das jemand macht und mich damit inspiriert, also mir noch mal was dazu gibt von außen, wo ich dann merke, ah, so fühlt sich das an, dann jetzt würde ich eher so laufen oder sowas. Und natürlich habe ich dann auch meine Fantasie, die noch dazu kommt, aber ich finde das toll, dass es auch einen Experte dafür gibt oder eine Expertin und mich dem dahin zu geben und inspiriert zu lassen, finde ich großartig.
Ja, genau. Man muss auf Profis sich verlassen können.
Ja.
Also ich verstehe es mit dem Kind, aber ich fiebere doch dem Moment entgegen, wo du wieder spielst. Dann.
Ich auch. Ich werde stärker zurückkommen, als ich jemals war, weil ich habe jetzt echt eine Menge an neuen Emotionen im Gepäck, die ich mal auspacken will.
Genau. So, und das ist dann unser Geschenk an dich für den Kleinen. Das wird er ja bald schon.
Dann wird jetzt mal gegossen.
Da wird er aber bald mit gießen können am Elbstrand.
Ja? Mich, ne? Zum Beispiel oder sich auf den Kopf.
So, wir essen jetzt das Franzbrötchen. Morgen kommt Dr. Stefanie Schüler-Springorum, Historikerin. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. So, wir essen. Schönen Abend, bis morgen.
Gute Nacht.